Der englische christliche Humorist Adrian Pless hat einmal beschrieben, wie man christliche Prediger und Vortragsredner am effektivsten verwirrt. Er hat gesagt, das macht man folgendermaßen: Man setzt sich bei einer Veranstaltung in die erste Reihe auf die vorderste Kante des Sitzes, guckt ganz gespannt, holt einen Notizblock hervor, also aus Papier, die Älteren werden sich erinnern, und einen Kugelschreiber, den man hörbar klicken lässt. Dann wartet man, bis der Vortragsredner beginnt. Und nachdem er so ein paar Minuten geredet hat, steckt man den Notizblock wieder weg und den Kugelschreiber und lehnt sich nach hinten. Und so nach dem Motto, ich weiß schon, was jetzt kommt. Vielleicht geht Ihnen, geht euch, ich sag mal euch, das auch so, dass ihr diese Erwartung habt. Vielleicht habt ihr das Thema irgendwo mitbekommen. Unverschämt weitersagen, Römer 1, 16 bis 17. Es spricht ein Theologe, der irgendwie auch mit diesem Hoffnungsfest zu tun hat. Bei der Veranstaltung in Karlsruhe werde ich nicht reden, aber im August gibt es nochmal so eine Veranstaltung in Magdeburg, da werde ich auch mit einer der Verkündiger sein. Also vielleicht ist die Erwartung, naja, da kommen jetzt bestimmt flammende Appelle, wir sollen das Evangelium weitersagen, wir sollen uns nicht zurückhalten. Und das stimmt auch, das ist tatsächlich wichtig. Es reicht aber nicht, einfach nur solche flammenden Appelle zu äußern, weil man zu manchen Sachen nicht einfach so auffordern kann. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel kann man nicht einfach so auffordern, sich zu freuen. Jetzt freu dich doch mal. Wenn man keinen Grund gibt, dann reicht das nicht. Ich glaube, es gibt weltweit nur einen einzigen Volksstamm, der sich auf Kommando freuen kann. Das sind die Rheinländer. Da komme ich ursprünglich her. Die können sich auf Kommando freuen, aber diese Freude auf Kommando ist nicht so fürchterlich überzeugend. Oder nächstes Beispiel, einschlafen. Zum Einschlafen kann man auch nicht auffordern. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Am Vorabend irgendeines wichtigen Ereignisses. Am nächsten Tag hat man eine Prüfung, Klausur oder ein Bewerbungsgespräch und man weiß, man muss ausgeschlafen sein. Beschleicht einen plötzlich der philosophische Gedanke, was wäre eigentlich, wenn ich heute Abend nicht einschliefe? Schon ist die Nacht gelaufen, nicht wahr? 1 Uhr nachts, 2 Uhr nachts, einschlafen. Das funktioniert dann nicht mehr auf Kommando. Man braucht einen Grund, man braucht Entspannung. Oder sich nicht schämen kann man auch nicht einfach so beschließen. Wenn man zu jemandem sagt, nun werd doch nicht rot. Das ist eine sehr gute Methode, diese Person sehr verlegen zu machen. Ne? Deswegen habe ich mir gedacht, ich überlege mir mal zunächst, woran liegt das denn, dass man sich beim Reden über den Glauben zurückhält. Woran kann das liegen? Das kann liegen am eigenen Naturell, am eigenen Temperament. Manche Leute, denen fällt es leicht, mit anderen zu reden, manche sind eher zurückhaltend. Meine Erfahrung ist allerdings, beim Gespräch über den Glauben, die Extrovertierten, die immer mit allen über alles reden, die sind nicht automatisch besser darin. Manchmal sind die stillen, Zurückhaltenden beim Gespräch über den Glauben besonders mutig. Also es ist nicht nur eine Sache des Temperaments. Es kann auch liegen daran, dass man zu oft die Erfahrung gemacht hat, die anderen haben was dagegen, wenn ich über den Glauben rede. Vielleicht ist das ja hier am Ort auch so, ja, mit Nachbarn oder Bekannten. Und sobald man nur anfängt davon zu reden, ja, ich bin da in dieser Gemeinschaft und wir haben diese christliche Veranstaltung, dann sieht man schon so dieses kleine Augenrollen beim Gegenüber. Oder den anderen ist es einfach egal und sie finden es abwegig. Und in dem Moment, wo man davon redet, übrigens, ich glaube an Jesus Christus und das gibt mir ganz viel für mein Leben, schaut einen der andere so an, als ob man gerade gesagt hätte, weißt du eigentlich, dass in diesem Moment gerade Marsmännchen in deinem Vorgarten gelandet sind? Das ist der gleiche Gesichtsausdruck. Wie gehen wir damit um? Mit diesen Gründen, die man haben kann, sich zurückzuhalten. Wie überwinden wir dennoch unsere Zurückhaltung? Gibt es irgendetwas, was uns hilft? Fragen wir einen, der es wissen muss, nämlich Paulus. Paulus schreibt in Römer 1, Vers 16 und 17, und ich lese die Luther-Übersetzung, nach wie vor super, gerade für diese Verse. Paulus schreibt in Römer 1, 16 bis 17, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Lassen wir uns diese Worte mal auf der Zunge zergehen. Paulus sagt, ich schäme mich nicht. Er sagt nicht, dass ihr euch bloß nicht schämt. Das ist keine Aufforderung, es ist zunächst mal eine Tatsachenbeschreibung. Ich schäme mich hin, mich nicht so, als ob er an sich selber bemerkt hat, huch, ich schäme mich ja gar nicht. Warum? Ich schäme mich nicht für das Evangelium. Und er nennt dann Gründe, was das Evangelium so großartig macht. Wenn Sie sich also Mut wünschen, wenn ihr euch Mut wünscht, über den Glauben an Jesus Christus zu sprechen, dann überlegt euch doch erstmal, was am Evangelium begeistert mich denn so sehr, dass ich es unbedingt anderen vermitteln muss. Wann war es das letzte Mal, dass uns irgendwas so sehr begeistert hat, dass wir gar nicht den Mund halten konnten und unbedingt anderen davon erzählen wollten? Vielleicht müssen wir dafür an unserer Vergangenheit ganz weit zurückgehen. Damals im heißen Sommer 2014, als Deutschland Fußball-Weltmeister wurde. Die Älteren werden sich erinnern, das ist lange her, ja. Musste ich davon erzählen. Ja. Das Dumme war nur, wir haben drei Kinder und das Jüngste war damals gerade geboren, ein paar Monate alt und meine Frau hat sich da gerade um das Kind gekümmert, weil es gerade aufgewacht hat und irgendwie geweint hat. Und in dem Moment fiel das entscheidende Tor und ich musste also ganz still jubeln, um unser Baby nicht zu stören. Meine Frau kam wieder die Treppe runter. 1-0, habe ich gesagt. Also man musste das einfach weiter sagen und es war echt schwierig, sich zurückzuhalten. Was am Evangelium begeistert uns so sehr, dass wir uns wünschen, dass die Menschen, die mit uns zu tun haben, diese eine Sache erfahren. Ich schäme mich nicht, sagt Paulus, für das Evangelium, denn es ist eine Kraft Gottes. Das heißt, es ist mehr als reine Information. Es trägt Kraft in sich. Und das merkt man, wenn Menschen davon sprechen. Es ist ja deutlich geworden, dass ich Theologe bin, aber ich bin nicht als Theologe auf die Welt gekommen und ich bin übrigens auch nicht als Christ auf die Welt gekommen, sondern auch als Baby. Und ich bin zu einem engagierten christlichen Glauben gekommen, eigentlich erst als Jugendlicher, so mit 15, 16 Jahren, das ist eine lange Geschichte, kam durch Kontakt zu einer christlichen Jugendgruppe im Nachbarort. Ich bin da hingegangen, weil ich die Leute nett fand und irgendwann hat mich beeindruckt, wie diese Leute von Gott reden. Ich konnte das erst hinterher in Worte fassen. Ich hatte den Eindruck, diese Leute reden so von Gott, als ob es ihn wirklich gäbe. Das hatte ich so noch nicht erlebt. Ja? Also so, dass man Gott so irgendwie so als Gefühl äußern kann oder so als vage Idee. Aber jemand, der etwas mit mir vorhat, für mein Leben einen Sinn hat und mit mir eine Beziehung hat, das war mir völlig neu. Das hat mich sehr fasziniert. Und ich habe gemerkt, dass diese Leute das gepackt hat. Und mich hat das auch gepackt. Und ich habe dann auch Gründe für den Glauben kennengelernt. Also das Evangelium ist mehr als eine reine Information, es trägt eine Kraft in sich und deswegen verspricht Gott auch uns, wenn wir das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus in Worte fassen, mit anderen darüber reden, dann werdet ihr merken, dass diese Worte plötzlich Kraft von mir bekommen. Also es sind eure Worte, aber ich statte sie mit einer besonderen Kraft aus, die ihr selber gar nicht habt. Ich rede durch euch. Das macht gelassen, wenn man mit anderen vom Glauben spricht, weil man nicht mehr den Eindruck hat, ich muss das jetzt machen, ich muss irgendwie erzeugen, dass der andere das glaubt, das kann ich gar nicht. Aber Gott kann meine Worte gebrauchen und manchmal braucht das ziemlich lange, bis sie beim anderen ankommen, aber Gott hat diese Kraft. Ich habe lange Jahre in der missionarischen Studierendenarbeit gearbeitet, also christliche Studentenarbeit in ganz Deutschland. Und ich erinnere mich an einen christlichen Studentenkreis, der sich in einem großen Wohnheim in Berlin getroffen hat. Da war ich als Hauptamtlicher regelmäßig zu Besuch. Und das waren Christen in diesem Wohnheim, wo 1.000, 2.000 Leute gewohnt haben. Die haben in diesem Wohnheim im Gemeinschaftsraum so eine Art Hauskreis, missionarischen Hauskreis veranstaltet und Leute eingeladen. Und da kamen tatsächlich Leute. Unter anderem kam da eine junge Frau, die sagte vom ersten Moment an, als sie in diesen Kreis kam, das ist alles Blödsinn, was ihr glaubt. Das redet ihr euch ein, weil ihr mit dem Leben nicht zurechtkommt. Das braucht ihr, weil ihr euch schwach fühlt. Das sagte sie mit großer Fröhlichkeit und kam trotzdem Woche für Woche wieder zu diesem Gesprächskreis. Ich fand, das hatte irgendwie Format. Also ich war natürlich anderer Meinung als sie. Und wir haben uns aber gut verstanden und miteinander diskutiert. Und dann ist sie auf eine missionarische Silvesterfreizeit mitgekommen und hat zu ihren nicht-christlichen Freunden gesagt, ihr müsst mitkommen, sonst bin ich alleine unter all diesen Christen. Und dann hat sie ganz viele Leute mitgebracht. Und um eine lange Geschichte kurz zu fassen, 2 Jahre später war auf dem Anrufbeantworter einer christlichen Freundin von dieser jungen Frau eine Nachricht von dieser Frau. Und die lautete, ich wollte euch nur sagen, seit Ostern bin ich auch eine von euch. Da war sie Gründonnerstag oder Karfreitag in einem traditionellen landeskirchlichen Gottesdienst. Sie hat irgendwie hin und her überlegt, soll ich das jetzt glauben, soll ich das nicht glauben? Und irgendwie ist sie in einen traditionellen landeskirchlichen Gottesdienst geraten, wo zum Abendmahl eingeladen wurde. Und sie ist nach vorne gegangen und zum Glück hat ihr keiner gesagt, bist du eigentlich getauft? Sie ist einfach zum Abendmahl gegangen und dann wurden Brot und Wein gereicht mit den Worten, Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Und in dem Moment dachte sie, das gilt ja auch für mich. Und das Coolste war, hinterher zu hören, wie sie mit ihren nach wie vor christlichen Freunden darüber sprach. Sie sagte, es ist alles ganz einfach, ich kann es dir erklären. Das fand ich eigentlich ganz lustig. Ja, also diese Worte haben Kraft, auch wenn wir es nicht sofort merken. Manchmal ist es eine Langzeitwirkung, die von Gott in diese Worte eingebaut werden. Das Evangelium hat diese Kraft, nicht von uns, sondern von Gott her. Eine Kraft Gottes, sagt Paulus, die selig macht, also die etwas Gutes in menschlichen Leben bewirkt. Es gibt ja manchmal Menschen, die entschuldigen sich im Voraus. Ich kann das auch komplizierter sagen. Man kann das auch die vorauseilende Selbstrelativierung nennen. Also Menschen, die sich im Voraus für das entschuldigen, was sie jetzt gleich tun wollen. Ich weiß noch, wie ich vor Jahren mal durch eine deutsche Großstadt, durch die Fußgängerzone ging und dann sah ich so ein paar Christen, die waren bei einer Straßenevangelisation, die haben so ein kleines Anspiel vorgeführt und Traktate verteilt und ich fand das cool, ich fand das gut. Es war nicht so ganz mein Stil, ich hätte es vielleicht ein bisschen anders gemacht, aber ich fand das beachtlich, dass sie das gemacht haben. Und ich habe mich dann erkundigt, woher kommt ihr denn? Was für eine Gemeinde? Und dann haben die gesagt, wir sind ganz normale Christen. Ja, das habe ich mir schon gedacht, ja, aber was denn? Also was für eine Gemeinde? Woher kommt ihr? Also ich kenne mich da so ein bisschen aus, Landeskirche, Baptisten, Methodisten, Charismatiker. Ja, also wir sind keine Sekte. Ja, das habe ich auch nicht vermutet, ja, sagt's doch einfach. Ja. Also man braucht sich nicht im Voraus zu entschuldigen. Das gilt auch für den Glauben ganz allgemein. Meine Erfahrung ist, wenn ich offen eingestehe, dass ich begeistert bin von meinem Glauben und dass ich andere davon überzeugen will, dass ich sie gewinnen will, das weckt in aller Regel Respekt. Wenn ich das gelassen eingestehe, na klar will ich dich überzeugen, aber ich werde dich natürlich nicht bedrängen, das weckt in aller Regel Respekt. Es ist ja keine Zumutung, was wir anderen Leuten vermitteln wollen, sondern etwas, was selig macht, eine unendlich gute Botschaft. Ein guter Freund von mir hat mir erzählt, dass er auch bei einer christlichen Aktionswoche auf einem Campus im Nordosten Deutschlands, also eine Studentenevangelisation, dass er da auch mitgearbeitet hat und er stand auf diesem Campus dieser Universität und hat auch Flyer verteilt, so Einladeflyer für diese Aktion. Und dann kam ein studentisches Pärchen auf ihn zu und die fragten ihn, sag mal, bei dieser christlichen Aktionswoche, wollt ihr uns da bekehren oder was? Und mein Freund sagte, ja. Und dann sagte der Mann von dem Pärchen, ja, dann fang doch mal an. Und die Frau sagte, ja genau, mach doch mal. Das war so entwaffnend, dass er gelassen, aber überzeugt für seine Überzeugung eingestanden ist, dass es neugierig gemacht hat. Wir brauchen uns nicht im Voraus zu entschuldigen. Diese Botschaft von Jesus ist die beste, die wir einzubieten haben. Es ist überhaupt das Beste, was wir anderen anzubieten haben. Wir reden ja viel, ich nehme mich da gar nicht raus, ja, wir reden viel den lieben langen Tag. Wir sagen so viele Dinge von Smalltalk bis zu anderen Gesprächen. Dieses Thema ist das Wichtigste, was wir anderen Menschen vermitteln können, dass Gott in Jesus zu uns gekommen ist. Eine Kraft Gottes, schreibt Paulus, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Paulus zählt hier die Zielgruppen seiner Mission auf. Also wenn man mal in der Apostelgeschichte nachliest, Paulus war auf Missionsreise durch den ganzen Mittelmeerraum und in so gut wie jeder Stadt, die er besucht hat, ist er erstmal in die Synagoge gegangen, hat den Juden gepredigt, er war ja selber Jude, hat mit dem Alten Testament argumentiert und dann ist er auf den Marktplatz gegangen oder an andere öffentliche Orte und hat mit den Griechen gesprochen, den Nichtjuden und hat oft mit Philosophen dann argumentiert. Also, beide Zielgruppen kennt er, die Frommen und die Skeptiker, die alles schon immer gehört haben. Mit der Muttermilch haben sie Bibel aufgesogen, die Schrecken des Kindergottesdienstes, weil sie jede Geschichte schon im Voraus kennen, kenne ich, ich weiß schon, was passiert. Die alles schon gehört haben, das war seine Zielgruppe. Und die alles hinterfragen, die immer sofort ein Gegenargument haben. Ich habe mal einen Vortrag in der Uni in der Nähe von Stuttgart, eine kleine Uni in der Nähe von Stuttgart gehalten über Glaube und Naturwissenschaft und da saß jemand so in der Mitte der Zuhörerschaft, der hatte so einen Button am Revers, gottlos glücklich. Er sah aber relativ unzufrieden aus. Und nachdem ich meinen Vortrag gehalten habe, wie Glaube und Naturwissenschaft zusammenpassen, brach es aus ihm heraus. Und er sagte, wie kannst du im Ernst hier irgendwas vermitteln, was aus der Bronzezeit stammt? Und ich versuchte zu sagen, dass die Tatsache, dass etwas alt ist, noch lange nicht heißt, dass es falsch ist. Aber ich weiß nicht genau, ob das angekommen ist. Also solche Leute kenne ich, ja, die alles hinterfragen. Paulus kennt beide Zielgruppen und sagt, das Evangelium ist für beide geeignet. Für die Frommen, die glauben, dass sie das alles schon durch haben. Und für die Skeptiker, die man scheinbar mit nichts überzeugen kann. Beide können vom Evangelium erreicht werden. Wenn wir ehrlich sind, haben wir ja im Gespräch mit manchen Menschen mehr Hoffnung als bei anderen. Also manchmal sind wir im Gespräch mit Menschen, wo wir denken, das wird nichts. Also die sind nicht bekehrungskompatibel. Das wird nichts, ja. Aber Gott sieht es nicht so. Für Gott ist niemand ausgeschlossen. Für Gott ist niemand unerreichbar. Und das beste Beispiel ist der Autor dieses Textes selbst, nämlich Paulus selbst. Adrian Pless, der christliche Humorist, den ich am Anfang zitiert habe, der hat mal folgende Fantasie formuliert. Er hat gesagt, er stellt sich vor, zur Zeit der ersten Christen ruft Gott seinen ganzen himmlischen Hofstaat zusammen, alle Engel. Man muss wissen, dass es Engel in verschiedenen Größen gibt, große Engel, kleine Engel, dicke und dünne. Und die wuseln alle ganz aufgeregt durcheinander, weil sie wissen, irgendwas Besonderes wird jetzt verkündet. Gott sagt, ich möchte gerne eine Ankündigung machen, ich werde jetzt jemanden berufen, der wird für das Evangelium sehr viel tun. Er wird großartige theologische Texte schreiben, er wird viele Menschen zum Glauben führen, er wird sehr wichtig sein für meine Mission in dieser Welt. Toll, sagen die Engel, das ist ja klasse, großartig. Was macht derjenige denn jetzt gerade? Ach so, sagt Gott. Ja, momentan ist er gerade unterwegs und verfolgt Christen. Das war Paulus vor seiner Bekehrung. Der unwahrscheinlichste Kandidat, der wichtigste Theologe der Urchristenheit zu werden. Genau diesen Menschen hat Gott gewonnen und der hat den Römerbrief geschrieben. Wenn Gott Paulus erreichen kann, dann kann er auch unsere Nachbarn und Freunde und Verwandten erreichen, die sagen, mich interessiert das nicht. Das ist für Gott überhaupt kein Problem. Es kann sein, dass wir einen langen Atem brauchen, aber für Gott ist niemand unerreichbar. Eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, schreibt Paulus, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Welche kommt aus Glauben im Glauben? Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Vielleicht waren Sie, vielleicht wart ihr vorhin ja so ein kleines bisschen ratlos, als ich die Frage gestellt habe, was begeistert mich denn am Evangelium so sehr, dass ich es unbedingt anderen mitteilen möchte? Und ihr habt in eurem Herzen gekramt und gedacht, ja, ich war mal begeistert, aber so ein bisschen hat das jetzt schon nachgelassen. Es ist ja so ein bisschen anstrengend, wenn man den Eindruck hat, dass man jetzt in sich Gefühle erzeugen soll. Ne? Wenn Leute sagen, ach, jetzt lass uns mal so einen richtig netten Abend haben, ist nicht so hilfreich für die Stimmung. Und weil ich das weiß, dachte ich mir, ich gebe am Ende einen Tipp und der rührt genau aus diesem Vers her. Wenn Paulus sagt, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben? Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wenn Paulus das sagt, dann kann man das übersetzen und man kann sagen, das Evangelium von der Liebe Gottes in Jesus, das bedeutet, Gott liebt uns Menschen mit einer unbindestrich bedingten Liebe. Eine Liebe, die keine Bedingungen fordert. Das Einzige, was sich diese Liebe wünscht, ist unser Glaube, also unser Vertrauen. Gott drängt sich nicht auf, er wirbt. Aber es gibt für das Empfangen dieser Liebe keine Vorleistungen. Gott liebt uns mit einer Liebe, die unbindestrich bedingt gilt. Das heißt, Gott sieht uns ganz realistisch. Sieht uns, die wir hier alle sitzen an diesem schönen Sommerabend, sieht uns ganz und gar. Alle unsere Licht- und Schattenseiten. Das, was wir anderen gerne zeigen und das, was wir anderen gerne nicht zeigen. Er sieht das Gute und er sieht auch das, was wir noch niemandem erzählt haben. Und er liebt uns. So, wie wir sind. Und wir können und wir müssen nichts dafür tun. Wir können uns diese Liebe nicht verdienen. Sie ist reines Geschenk. Das ist das Evangelium. Und das Beste ist, dass das nicht nur schöne Worte sind, sondern dass es für diese unbedingte Liebe einen Haltepunkt gibt, nämlich Jesus selbst. Jesus, in dem Gott Mensch geworden ist und der diese Liebe unter Beweis gestellt hat, bis ans Kreuz, bis durch den Tod hindurch. Ich rede davon regelmäßig, wenn ich evangelistisch spreche vor Menschen. Und so gut wie jedes Mal, wenn ich von dieser Liebe Gottes rede, ist im Raum Stille. Und ich denke mir, wie gut, dass wir diese Botschaft zu verkünden haben und nicht eine andere. Das ist die beste Botschaft, die es gibt. Darum geht's uns als christlicher Gemeinschaft, als christlicher Gemeinde. Darum geht's mir selbst. Darum geht's übrigens auch beim Hoffnungsfestival. Ich finde es großartig, bei alledem mit dabei zu sein. Und wenn ihr das auch findet, dann antwortet doch vielleicht mit Amen.